Herzlich willkommen hier bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und in dieser Woche wollen wir mal etwas Neues ausprobieren. Den großen Monatsrückblick für den Juli 2026. Die Zeit rast ja so schnell und schon ist ein Monat wieder vorbei. Da wollen wir heute über die wichtigsten politischen Themen im Juli sprechen und das Ganze ein wenig erklären und einordnen. Dabei werden wir uns vor allem auf innenpolitische Themen konzentrieren, aber auch so ein bisschen darüber sprechen, was zum Beispiel Donald Trump gerade so treibt. Also wenn ihr wissen wollt, was im letzten Monat alles so passiert ist, seid ihr hier genau richtig. Wir geben uns auch Mühe und versuchen das Ganze unter einer Stunde durchzubekommen. Wir schauen mal, wie dieses Format so ankommt und dann werde ich vielleicht in regelmäßigen Abständen mit einem Gast die wichtigsten Themen des jeweiligen Monats diskutieren und analysieren. Für heute habe ich mir Daniel Schirm ins Podcaststudio geholt. Daniel war schon bereits Anfang 2025 zu Gast im Podcast als Kandidat der FDP für die Bundestagswahl. Damals haben wir vor allem über Rentenpolitik und den Ukraine-Krieg gesprochen. Wir sind seitdem in Kontakt geblieben und haben uns immer mal wieder über politische Ereignisse ausgetauscht. Daniel ist hier in Solingen, wo ich lebe und die meisten Aufnahmen mache, kommunalpolitisch aktiv, inzwischen für die SPD und beschäftigt sich eben auch viel mit politischen Themen und bringt durch die praktische Arbeit und die Erfahrung sicherlich auch eine wertvolle Perspektive für diese Folge mit. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marc, danke für die Einladung. Bin sehr, sehr gerne gekommen, als du von diesem Experiment berichtet hast. Man hat ja irgendwie doch das Gefühl, die Nachrichten schlagen immer schneller ein und man verliert den Überblick. Und dann mal so ein Monatsrückblick ist, glaube ich, was ganz Spannendes. Ich mache das hier auch wirklich sehr gerne, wie gesagt, jetzt vor allem kommunalpolitisch aktiv. Letztes Jahr war das ja eher der Fokus noch auf die Bundespolitik. Aber ehrlich gesagt, Bundespolitik bin ich momentan ziemlich ernüchtert, was das Ganze angeht. Auch ein Grund, weswegen ich nicht mehr für die FDP hier sitze und nun eben vor Ort im Stadtrat für die SPD-Fraktion tätig bin.
Nochmal kurz zu deinem Hintergrund. Was machst du sonst so und warum beschäftigst du dich überhaupt mit Politik?
Ich bin in die Kommunalpolitik oder Politik grundsätzlich gerutscht im Alter von so 17, 18 Jahren. Da war ich Schülersprecher und habe gemerkt, Mist, das macht dir richtig Spaß, Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwickeln und für diese Lösungen zu streiten. Und wenn ich das nach der Schule weitermachen möchte und zwar nicht mehr als Schülersprecher, dann geht das eben nur in Parteien und habe mir damals eben mich nach Parteien umgeschaut. Und mein absolutes Herzensthema ist die Bildungspolitik. Und deswegen sitze ich ja auch im Solingen im Schulausschuss. Und ansonsten studiere ich noch Jura und VWL.
Alles klar, gehen wir mal in den Juli rein. Ich starte mal mit so einem kleinen Vorgeplänkel. Was hat sich denn vom Juni zum Juli so alles geändert? Also das Erste, was wahrscheinlich den meisten Leuten eben auch an den Tankstellen aufgefallen ist, der Tankrabatt ist ausgelaufen. Ich habe eben mal geschaut, wir haben jetzt kurz nach 12. Die Preise waren eben so bei 2,28 Euro pro Liter. Also es ist weiter sehr teuer. Dann Bürgergeld heißt jetzt nicht mehr Bürgergeld, sondern Grundsicherung. Der Kölner Dom kostet jetzt Eintritt, wusste ich auch noch nicht. Und Daniel, weißt du eigentlich, warum der Juli eigentlich Juli heißt?
Das müsste doch sicherlich mit Julius Caesar zu tun haben.
Ja, wunderbar. Ich wollte die Möglichkeit nicht liegen lassen, nochmal über Julius Caesar zu reden. Im Jahr 44 vor Christus wurde Julius Caesar ja bekanntlich ermordet und zu seinen Ehren wurde der Monat eben zum Juli geändert. Vorher hieß das Ganze Quintilis. Quintilis war der fünfte Monat, weil es damals im römischen Kalender erst im März angefangen hat und dann war der Juli eben der fünfte Monat und Caesar selbst wurde im Juli geboren und hatte 46 vor Christus diesen Kalender reformiert und tatsächlich für Jahrhunderte geprägt, bis der nach Caesar benannte julianische Kalender durch den gregorianischen Kalender Ende des 16. Jahrhunderts durch Papst Gregor den 13. abgelöst wurde. Und das ist der Kalender, den wir jetzt immer noch haben. Das so als kleiner History-Nerd-Side-Note. Wollen wir mal mit dem ersten großen Thema anfangen. Ich habe mir da hier das große Reformpaket aufgeschrieben, das Anfang Juli durch den Koalitionsausschuss, nachdem die stundenlang getagt haben, bekannt gegeben wurde. Daniel, worum geht's da genau?
Ja, da geht es natürlich vor allem um das große, große Thema Rente. Passenderweise haben wir das ja hier auch vor über einem Jahr schon mal besprochen, wie es denn da weitergehen könnte. Dort hat eine Rentenkommission sich auf 33 Punkte geeinigt, die jetzt die Bundesregierung eigentlich umsetzen möchte, wobei es dort ja jetzt auch wieder einiges an hin und her gibt. Und last but not least, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ich meine auch die Einkommensteuer wurde, die Reform wurde genau in dem Ausschuss auch mitbesprochen.
Genau, also jetzt soll halt Ende 26 soll ein Gesetz kommen und Steuerreformen sollen quasi ab dem 1.1.27 dann gelten. Was ist da geplant? Da ist sowas geplant, wie dass der Grundfreibetrag angehoben wird. Es soll eine Abflachung der Progression der Einkommensteuer geben. So will man vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten. Das Entlastungsvolumen soll dabei bei 10 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Dafür wird dann im Gegensatz der Einkommensteuerhöchstsatz auf hohe Einkommen ein bisschen angehoben. Dieser Satz von 45%, der galt bisher ab einem Einkommen von 277.000 Euro im Jahr. Und der gilt jetzt schon oder gilt dann schon ab 250.000 Euro und ab 280.000 Euro jährliches Einkommen gibt es dann einen Steuersatz von 47%. Also bei dieser sogenannten Reichensteuer wurde dann so ein bisschen angezogen. Das ist zumindest der Plan. Ähnlich wie beim Rententhema ist die Frage, ob das alles dann natürlich genauso im Gesetzentwurf steht. Aber lass uns mal noch was weiter über die Rente sprechen. Was haben die sich denn da überlegt?
Die Rentenkommission hat sich dort getroffen und wie gesagt 33 Maßnahmen empfohlen. Und tatsächlich haben sich Bärbel Baas und Friedrich Merz direkt danach auch vor die Kameras gestellt und gesagt, dass das alles so kommen soll. Ob das passiert, schauen wir mal. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass die Rente demnächst durch eine kapitalgedeckte Zusatzrente stabilisiert werden soll. Also es soll ein Teil der Rentenbeiträge angelegt werden, um dort eben dann später mit individuellen Ansprüchen eine hoffentlich höhere Rente zu bekommen. Ich glaube, das Problem ist ja allen bekannt, dass es immer weniger junge Leute und immer mehr ältere Leute in dieser Gesellschaft gibt und man so natürlich Schwierigkeiten bekommt, dass die Jüngeren die Renten der Älteren bezahlen. Deswegen dieser Zusatzweg über diese kapitalgedeckte Zusatzrente, wie es sie zum Beispiel in Schweden gibt. Diese kapitalgedeckte Zusatzrente soll laut Plan der Bundesregierung so ab 2040 Effekte erzielen und das Rentenniveau so leicht heben können. Dafür sollen aber eben ein Teil des Lohns, wie gesagt, eben in diese Zusatzrente fließen. Gleichzeitig, auch aktuell eine große Debatte, soll die Rente mit 63 abgeschafft werden. Und stattdessen sollen nur noch Leute früher in Rente gehen können, wenn es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Also es soll individuell geprüft werden. Besonders dort will man eine Menge einsparen, um so dann eben das Rentensystem entlasten zu können. Diese Abschaffung der Rente mit 63 würde ungefähr 10 Milliarden Euro im Jahr bringen. Auch eine große Debatte, wer soll sonst noch in die Rentenkasse einzahlen? Da haben sie sich jetzt drauf geeinigt, dass auch neue Selbstständige einzahlen sollen in diese Rentenkasse, genauso wie Abgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften. Beamte würde man sich auch wünschen, dass die mit einzahlen, ist verfassungsrechtlich aber etwas knifflig. Deswegen wird das wahrscheinlich erstmal nicht kommen. Und ich glaube, eine der Sachen, die auch noch nicht vergessen werden sollten, auch aktuell in der Debatte, dass Minijobs tatsächlich demnächst auch mit in die Rentenkasse einzahlen sollen und somit natürlich nicht mehr ganz so lohnenswert sind wie vorher.
Genau, da gab es ja auch einen großen Aufschrei, sage ich jetzt mal, bin ich mal gespannt, inwieweit das dann noch abgeändert wird oder vielleicht auch nicht. Wichtig ist auch eben, dass Rentenalter eben perspektivisch an die Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Das heißt jetzt nicht dieses, was man vielleicht ab und zu mal gefürchtet hat, Rente erst mit 70 Jahren, wenn man das mal so in Zahlen ausdrückt, wenn sich die Lebenserwartung so weiterentwickelt wie aktuell geplant, dann wäre das Renteneintrittsalter für das Jahr 2041 67,5 Jahre. Die Lebenserwartung steigt halt ja auch nur sehr langsam. Das ist quasi auch noch so ein Schritt, der da beschlossen wurde. Aber insgesamt sehen wir hier mehrere Angriffspunkte quasi, die hier gegangen werden, um dieses Problem der hohen Kosten der Rente anzugehen. Eben einmal mehr Leute zahlen ein, dann schaffen wir so eine neue Säule eben mit dieser kapitalgedeckten Zusatzrente, auch wenn das natürlich die Rentenbeiträge erstmal nochmal erhöht und erst langfristig quasi dann wirklich hilft. Aber es ist halt eben ein Weg, den wir wie beispielsweise in Schweden sehen, der einfach sehr gut funktioniert und zu dem ja Experten auch immer wieder raten und dann halt eben grundsätzlich das Thema wir gehen ein bisschen später in Rente, wir arbeiten ein bisschen mehr. Also hat man hier so mehrere Stellschrauben und ich weiß nicht, Daniel, wie du das siehst, aber ich war schon eher positiv überrascht von den Ergebnissen dieser Rentenkommission und dass da jetzt wirklich auch mal so, ja, auch schwere Entscheidungen getroffen wurden. Wie siehst du das Ganze?
Ja, ich war anfangs ehrlich gesagt auch sehr positiv überrascht. Klar, an einer oder anderen Stelle kann man immer irgendwie nochmal mehr machen oder man ist irgendwo nicht zufrieden. Aber doch habe ich nicht damit gerechnet, dass CDU und SPD sich zu solchen Reformvorhaben durchringen können. Steht ja gerade auch nicht unbedingt gut um die Bundesregierung. Aber tatsächlich hat diese Freude über dieses Reformpaket mittlerweile doch etwas abgenommen, weil ja mittlerweile eigentlich fast alle relevanten Punkte dort auch wieder zur Debatte stehen. Die Rente mit 63 abzuschaffen ist jetzt seit kurzem wieder mit in der Debatte. Da haben die CDU-Ministerpräsidenten im Osten gesagt, dass sie das nicht wollen. Die SPD ist da jetzt auch wieder mit nachgezogen. Beim Thema Minijobs ist das jetzt ähnlich. Da sind auch einige eben nicht d'accord damit, dass die tatsächlich auch in die Rentenkasse mit einzahlen sollen. Und so wird natürlich wieder peu à peu einiges angegriffen. Und die Frage ist, was bleibt im Endeffekt eigentlich von diesen Reformvorhaben dann übrig? Es ist wichtig, dass wir das angehen. Ob das so gelingen wird, ich bin sehr gespannt.
Das ist ja gerade aktuell schwierig, weil ne, viele Wahlen irgendwie noch anstehen, viele auch im Wahlkampf noch sind. Und das sind natürlich unbequeme Reformen irgendwie, die zwar notwendig sind, aber eben unbequem sind. Und das haben wir ja irgendwie immer wieder, ne, dass eine Reform beschlossen wird oder eine Expertenkommission was empfiehlt und alle sagen, okay, ja, das machen wir jetzt so. Und dann gibt es irgendwelche Einzelinterviews mit irgendwelchen Politikern, die zum Beispiel Markus Söder heißen und dann das Ganze nochmal aus ihrer Perspektive darstellen und dann sagen, ja, nee, so, das wird so nicht kommen, ne, das machen wir nicht so. Und dann wird das Ganze wieder sehr, sehr kompliziert und dann zweifelt man also eigentlich schon sehr stark, dass irgendwas, was beschlossen wird, auch wirklich so hinterher im Gesetz landet. Aber wir bleiben gespannt. Ein anderes Thema, ja.
Wobei, da muss ich tatsächlich jetzt ausnahmsweise mal Markus Söder verteidigen. So viel kommt da, glaube ich, also gar nicht von ihm dieses Mal. Die CSU ist ja komischerweise irgendwie noch so ein bisschen jetzt der Stabilitätsanker dieser Regierung. Hat ja jetzt auch letztens wieder Friedrich Merz bei all dem Ganzen, da kommen wir sicherlich später auch noch zu, gestützt nur von seiner Mütterrente. Von der will er natürlich nicht abrücken. Das hätte dieses Rentenpaket noch vielleicht mal deutlich einfacher gemacht. Aber ansonsten steht er ja aktuell dort und sagt, wir sind immer worttreu als CSU. Ob das alles immer so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Markus Söder ist da aktuell weniger das Problem. Ich glaube, da ist jetzt gerade vor allem, wenn man hier die Rente mit 63 nimmt, dass bei der CDU momentan einige die nackte Panik kriegen. Wenn sie so sehen, scheiße, was läuft da jetzt demnächst im Osten in den Wahlen und wie sieht das da mit dem Ministerpräsidentenposten aus? Und gleichzeitig zoffen die sich noch in Berlin wieder wie sonst was. Und dann kann man natürlich so eine Rente mit 63 schlecht durchgehen lassen in einem Wahlkampf im Osten. Ich glaube, das ist ein Grund. Und ja, wenn dann drei CDU-Ministerpräsidenten im Osten schon sagen, das wollen wir doch nicht so haben, dann lässt die SPD sich natürlich nicht zweimal bitten und sagt auch, gut, dann müssen wir natürlich auch nochmal drüber nachdenken, weil die SPD sich das eigentlich auch nie so wirklich gewünscht hat, mit der Rente 63 die abzuschaffen.
Eine andere Nachricht, die große Emotionen ausgelöst hat, ist das Thema telefonische Krankschreibungen und ab welchem Tag ich jetzt eigentlich zum Arzt gehen muss für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Da ist eben auch in diesem Reformpaket beschlossen worden oder ist eigentlich der Plan, dass diese telefonischen Krankschreibungen abgeschafft werden und eine AU bereits ab dem ersten Krankheitstag notwendig wird. Da gab es natürlich einen großen Aufschrei. Daniel, glaubst du, die werden das wirklich so umsetzen?
Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, weil das inhaltlich so wenig Sinn ergibt. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Friedrich Merz sich da jetzt eigentlich auch noch erlauben kann, überall klein beizugeben. Aber das ist ja eine ganz komische Geschichte, das kannst du ja auch keinem so richtig erklären, warum du direkt am ersten Krankheitstag zum Arzt gehen und dir das bescheinigen lassen sollst, wobei danach es hier wieder hieß, okay, du musst nicht am ersten Tag dann doch wieder, sondern du kannst das erst am zweiten oder dritten Tag machen und dann wieder rückwirkend, wo du dich natürlich auch wieder fragst, was soll das Ganze denn dann eigentlich? Die Geschichte war ja eigentlich, dass die CDU so einen sogenannten Karenztag einführen wollte, also wenn du krank wirst, der erste Tag wird nicht bezahlt und danach wieder, damit eben all die Leute, die sich überlegen, ob sie jetzt nicht mal heute oder auch noch morgen krank sind, sich das vielleicht doch noch mal zweimal überlegen, weil die Krankheitstage in Deutschland dann doch überdurchschnittlich hoch sind. Aber da hätte es sicherlich einen besseren Kompromiss gegeben als das. Zum Beispiel, keine Ahnung, du könntest ja sagen, zweimal im Jahr kannst du krank sein und kriegst weiterhin alles bezahlt. Aber beim dritten oder beim vierten Mal, dann ist der erste Tag der Krankheit zum Beispiel nicht mehr bezahlt oder nur zur Hälfte bezahlt. Also da hätte es sicherlich bessere Kompromisse gegeben als das. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das so stehen bleiben wird.
Genau, Kritik bisher ist ja quasi, dass das zum einen natürlich zu einer größeren Belastung auch der Hausärzte und Hausärztinnen führt. Und auch fraglich, ob das zu dem Ziel führt, was man ja eigentlich anstrebt, nämlich, dass sich Leute weniger krank melden. Und vielleicht führt das Ganze oder könnte das Ganze sogar dazu führen, dass sich Leute mehr krank melden, weil wenn sie sowieso dann schon zum Arzt gehen, Klassiker ist ja auch, ja, dann schreibe ich sie mal die ganze Woche krank, ja. Obwohl man vielleicht am ersten oder zweiten Tag dann wieder gegangen wäre. Aber auch das bleibt abzuwarten. In dem Paket war auch noch von dem schönen Begriff Bürokratieabbau die Rede. Das Ganze ist noch so ein bisschen unklar. Gesprochen wurde darüber, dass kleine und mittlere Unternehmen weniger auf Datenschutz achten sollen oder sich da weniger drauf konzentrieren müssen, um die eben da zu entlasten. Und auf der anderen Seite, dass Berichtspflichten und Dokumentationspflichten massiv reduziert werden sollen. Und auch die Steuererklärung soll einfacher werden. Das andere große Thema, was ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ist, dass das große Gesundheitsreformpaket bereits verabschiedet wurde. Das umstrittene GKV-Spargesetz von Gesundheitsministerin Nina Wagen, die jetzt gar keine Gesundheitsministerin mehr ist, aber so schnell kann es gehen. Als das Gesetz verabschiedet wurde, war sie das noch. Nämlich noch schnell vor der Sommerpause im Bundestag wurde das Gesetz am 10. Juli verabschiedet und ist bereits am 30. Juli in Kraft getreten, auch wenn einige der Änderungen erst 2027 so wirklich wirksam werden. Wir haben da im Podcast schon viel drüber geredet, daher nur noch mal eben die wichtigsten Änderungen in Kürze und was das jetzt für Patientinnen und Patienten überhaupt bedeutet. Also zum einen, Zuzahlungen zu Medikamenten werden teurer, von bisher 5 Euro auf 7,50 Euro. Das wurde wirklich jahrzehntelang nicht angehoben und wird jetzt eben angehoben. Dann die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern bei der Krankenversicherung wird abgeschwächt, nicht ganz abgeschafft, aber abgeschwächt. Homöopathie wird nicht mehr übernommen. Das Pflegebudget von Kliniken soll gedeckelt werden. Die Beitragsbemessungsgrenze soll einmalig um 300 Euro steigen. Vergütungen und Ausgaben für Praxen und Kliniken werden begrenzt. Dann, was auch noch viel diskutiert wurde, und darüber haben wir auch hier im Podcast gesprochen, ist, dass bei Psychotherapie noch so kurz vor Schluss auch da Kürzungen mit ins Gesetz gekommen sind. Und zwar sollen Ausgaben im Bereich der Psychotherapie wieder budgetiert werden. Was heißt das Ganze? Das heißt, es gibt ein gewisses Budget in der Psychotherapie. Und wenn wir jetzt eine sehr hohe Nachfrage haben, weil sehr viele Patienten behandelt werden möchten, dann kriegt man trotzdem nicht mehr Geld, weil das Budget irgendwann erreicht ist. Da, so der Kritikpunkt, ist es dann natürlich so, dass es vielleicht attraktiver ist, weniger Patienten zu behandeln, weil man eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr Geld bekommt. Und so könnte, so die Kritik, die Versorgungslage noch schlechter werden, als sie aktuell ist. Darüber habe ich gesprochen mit Susanne Schneider aus dem Landtag hier in NRW von der FDP. Wer möchte, kann sich diese Folge nochmal gerne anhören. Ansonsten gab es im Juli hier im Podcast noch eine Folge zu den Themen Integration und Feminismus. Auch hierzu findet ihr den Link in der Infobeschreibung. Kritik an dieser GKV-Reform gab es viel. Das lässt sich so ein bisschen zusammenfassen mit dem Satz: Das spart zwar auf den ersten Blick Geld, könnte aber zu einer schlechteren Versorgung führen und finanzielle Probleme bei Kliniken und Praxen verstärken und langfristig wiederum vielleicht sogar zu mehr Kosten führen, wenn dann eben die Gesundheit schlechter wird. Aber das ist natürlich dann so eine sehr langfristige Perspektive. Aber grundsätzlich dieser Ansatz zu sagen, okay, wir haben hohe Kosten im Gesundheitssystem und wir haben hier eine Expertenkommission, die Vorschläge erarbeitet hat, war sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Die Frage, die ich mir dann eher wieder so ein bisschen stelle, okay, hat man sich da jetzt wirklich die besten Punkte rausgesucht oder hat man sich da nicht doch vielleicht auch ein bisschen auf die falschen Sachen konzentriert, aber das wird wahrscheinlich auch die Zeit zeigen. Daniel, das sind jetzt alles sehr große Reformen, die da beschlossen wurden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Hat die Koalition denn jetzt endlich Handlungsfähigkeit gezeigt? Weil der Ruf nach diesen Reformen, der ist ja da.
Ja, Handlungsfähigkeit hat sie auf jeden Fall gezeigt mit diesen beiden Reformen, wobei die eine ja umgesetzt ist, die andere noch nicht. Wie gesagt, da kann man sicherlich auch noch einige Fragen dran stellen, was das Thema Rente angeht. Sie hatte sich eigentlich schon fast in die Sommerpause verabschiedet und das sogar ja eigentlich mit einer In-Ordnung-Note, wenn man das im Vergleich zu den Monaten davor sehen möchte. Und dann kam Jens Spahn und alles hat sich geändert. Und jetzt ist da, glaube ich, gerade gar nichts mehr handlungsfähig. Ganz im Gegenteil, Ist ärgerlich, wenn das Inhaltliche wieder so von anderen Dingen überschattet wird. Aber so ist Politik nun mal. Da gehört die ganze Personalrochaden und das Standing der einzelnen Leute mit dazu. Und darunter hat natürlich jetzt auch das Bild der Bundesregierung gelitten.
Ja, dann machen wir doch direkt weiter mit dem Fall von Jens Spahn und den großen Änderungen im Kabinett. So das zweite große Thema im Juli vielleicht. Da auch nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Das haben sicherlich einige mitbekommen oder fast alle mitbekommen. Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke, die hatten am 15. Juli bekannt gegeben, dass sie Eltern geworden sind. Und zwar hat eine Leihmutter in den USA das Kind zur Welt gebracht. Mal kurz zum Begriff der Leihmutterschaft, falls man das Ganze nicht kennt. Also eine künstliche Befruchtung wird durchgeführt. Die Eizelle einer Spenderin wird befruchtet mit dem Spermium, in dem Fall von dem Mann von Jens Spahn. Und diese befruchtete Eizelle wird dann von der Leihmutter ausgetragen. Also es ist nicht die Eizelle der Leihmutter selber, sie ist nicht in dem Sinne die biologische Mutter. Diese Leihmutter bringt dann das Kind zur Welt und sie bekommt eben dafür Geld. Das Ganze ist in den USA so mehr oder weniger erlaubt, auch ein bisschen je nach Bundesstaat. In Deutschland ist das Ganze aber verboten und vor allem haben sich eben die Union und Jens Spahn selbst in der Vergangenheit gegen Leihmutterschaft ausgesprochen. Daher wirft man ihm Doppelmoral vor. Und sonst, es gab ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Krisen rund um Jens Spahn. Das letzte war, sag ich jetzt mal, die Maskenaffäre. Und der Druck auf Spahn wurde dann in den letzten Tagen sehr groß, eben auch aus Reihen der Union. Und Spahn hatte dann am 18. Juli seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender der Union bekannt gegeben. Spahn bleibt jetzt oder ist jetzt erstmal ein normaler Abgeordneter. Daniel, glaubst du, wir werden von Spahn noch mehr hören und hältst du seinen Rücktritt für gerechtfertigt?
Also ich glaube, er wird auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren von sich hören lassen. Definitiv erstmal bis zur nächsten Bundestagswahl. Glaubt man Markus Söder, dann wird Jens Spahn auch wieder ein Comeback schaffen. Wenn man sich die Personaldecke der CDU anguckt, ist das vielleicht sogar auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil es dann doch relativ wenige gibt, die taktisch so versiert sind wie ein Jens Spahn. Es haben auch viele jetzt nach seinem Rücktritt in der Union nochmal betont, wie wichtig er eigentlich für die Koalition in den letzten Monaten war, um diese Koalition zu stabilisieren. Aber nichtsdestotrotz, sein persönliches Ansehen ist natürlich in der Öffentlichkeit auch schon vorher immer sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Und das hat sich durch die Leihmutterschaft natürlich nochmal, oder die Doppelmoral rund um die Leihmutterschaft verstärkt, sodass es doch auch irgendwie schwierig wird, sich vorzustellen, dass er nochmal mehr wird. Aber da müssen wir uns, glaube ich, schon noch immer überraschen lassen. Der Rücktritt war aber auf jeden Fall unumgänglich und der war auch wirklich, also das ging viel schneller als gedacht, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt auch nicht so, glaube ich, dass der jetzt der Druck aus der Öffentlichkeit so groß gewesen wäre, dass Jens Spahn hätte zurücktreten müssen, sondern der Druck aus der Partei war so groß, dass er dort zurücktreten musste. All das, was es da vorher gab mit Maskenaffäre und Co., da ist ja auch noch nicht alles so hundertprozentig aufgedeckt. Ich glaube, bei der Maskenaffäre kann man, Stand jetzt gilt ja auch immer noch die Unschuldsvermutung, sagen, ja, da gibt's ein paar komische Dinge, aber vielleicht wollte er auch einfach nur als Gesundheitsminister in einer Pandemie möglichst unkompliziert und schnell möglichst viele Masken besorgen, auch wenn da einiges nicht perfekt gelaufen ist. Ja, aber ist ja erstmal nichts Schlechtes, wenn ein Gesundheitsminister das machen möchte. Ob da alles sauber gelaufen ist, muss noch geklärt werden. Aber hier war dann der Fall doch etwas eindeutiger. Vor allem, weil die CDU ja erst vor kurzem auf ihrem Parteitag im Frühjahr nochmal gesagt hat, dass sie ganz klar gegen die Leihmutterschaft ist. Und dort wusste Jens Spahn ja schon längst, was los ist. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste da das Kind eigentlich quasi auch schon auf dem Weg gewesen sein. Ja. Die Leihmutter musste schwanger gewesen sein zu dem Moment und Jens Spahn ist nicht nach vorne gegangen oder in irgendein Interview und hat gesagt, sehe ich jetzt vielleicht doch ein bisschen anders, weil kurz vorher hatte er noch als Gesundheitsminister auch gesagt, dass er das Ganze schwierig findet. Und etwas politisch schwierig zu finden, wenn Menschen etwas machen und es dann selber machen, das kann man dann doch keinem verkaufen.
So ist es. Viel relevanter als die Debatte um Spahn ist dann aber das, was folgte, nämlich der große Umbau von Kanzler Merz an seinem Kabinett. Daniel, was lief denn da ab?
Ja, da lief einiges ab. Also es war eine Personal- oder ist eine Personalrochade sondergleichen. Da gibt es ja auch so einige Diagramme, um das Ganze mal nachvollziehen zu können, weil das ja jetzt ja nicht nur den Fraktionsvorsitzenden der CDU betrifft oder zwei, drei Minister im Bundeskabinett, sondern es trifft ja auch die Ebenen darunter. Also das müssen lässig 10 Leute oder mehr sein, die hinten nach links und nach rechts und nach oben und nach unten geschoben wurden. Ich dachte ja erstmal, das ist eine Riesenchance für Friedrich Merz. Jetzt die Regierung, die so in Stolpern geraten ist, dann auch nochmal umzubauen und vor allem vielleicht auch einen Vertrauten diesmal auf den Fraktionsvorsitz zu setzen. So eine wichtige Position. Und alle wussten ja eigentlich, dass Friedrich Merz und Jens Spahn, das ist jetzt kein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Aber um es vielleicht ganz kurz zu machen auf den höheren Ebenen, der bisherige Chef im Kanzleramt, also die rechte Hand von Friedrich Merz, Thorsten Frey, ist jetzt Unionsfraktionsvorsitzender geworden, das auch mit einem ziemlich guten Ergebnis von über 90%. Dadurch ist aber ein Chefposten im Kanzleramt frei geworden. Das hat die eben angesprochene Gesundheitsministerin Nina Waken jetzt übernommen. Und damit ist ja auch wieder ein Posten im Gesundheitsministerium frei geworden. Und den hat jetzt der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, übernommen. Und da fragt man sich natürlich jetzt auch, warum? Weil es gibt ja das schöne Videoschnipsel von ihm von vor über einem Jahr. Also wenn er jetzt Gesundheitsminister geworden wäre, hätten sich die Leute ja auch gefragt, was das soll. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und jetzt bleibt er wohl nicht bei seinen Leisten und geht ins Gesundheitsministerium.
Schlecht gealtert.
Das ist wirklich schlecht gealtert. Und dann wurde unten drunter ja auch noch einiges geändert. Es gibt ja auch Staatsminister etc. pp. Und parlamentarische Staatssekretäre, die den Ministern zuarbeiten. Und wie gesagt, das betrifft einige Leute dort, aber ich glaube, wir können es kurz machen. Da lief es wirklich nicht gut von der Kommunikation her. Viele haben sich dort beschwert. Viele wurden erst gekündigt, nur um dann woanders wieder doch reingesetzt zu werden, weil sich da jemand noch gewehrt hat. Und Merz hatte alles andere als eine gute Figur abgegeben.
Genau, und zum Beispiel ist Philipp Amthor zum Staatsminister für Bund- und Länderzusammenarbeit geworden. Und vor allem, was sehr, sehr unglücklich abgelaufen ist, ist das mit dem Amt des Verkehrsminister. Patrick Schnieder war Verkehrsminister. Und wurde dann eben von Merz entlassen. Merz hatte dafür einen Nachfolger im Auge, der hat dann aber auch noch abgesagt und dann war das Ganze so ein bisschen unglücklich, weil es war schon durchgesickert, dass Schnieder entlassen werden soll, aber Merz hat das noch nicht so wirklich bekannt gegeben. Dann hat Schnieder selber gesagt, okay, ich trete quasi zurück, ne, ich mache den Posten frei. Und das Ganze ja wurde einfach sehr, sehr unglücklich gehandelt. Jetzt neuer Verkehrsminister ist Steffen Bilger, der war vorher parlamentarischer Geschäftsführer. Und du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, Merz wollte so ein Signal eines Neustarts auch so ein bisschen liefern, also dieses Momentum, was da war, oder dieses Loch, was da war durch den Abtritt von Jens Spahn, das irgendwie füllen und nutzen eben, um wieder Bewegung nach vorne zu schaffen. Aber was jetzt bei mir und ich glaube bei vielen anderen rübergekommen ist oder hängen geblieben ist, ist eher so ja diese Unfähigkeit als Führungspersönlichkeit und auch diese große Schwäche in der Kommunikation. Und es gab ja eben auch aus der Union selber jetzt auch wieder massive Kritik, gerade von den Landesverbänden, wo halt die einzelnen Leute betroffen waren, zum Beispiel am Führungsstil vom Kanzler.
Ja, und die Kritik ist, glaube ich, auch auf jeden Fall berechtigt. Ganz blöd gelaufen ist das natürlich beim Verkehrsminister, den ich gerade sogar vergessen habe erstmal in meiner Aufzählung, weil ich ja nur den logischen Weg gegangen bin, was ist jetzt alles frei geworden durch den Fraktionsvorsitz. Aber Friedrich Merz hatte da scheinbar noch eine Sidequest und hat sich dann gesagt, also der Verkehrsminister, der müsste vielleicht auch noch weg. Das Kanzleramt hat ja jetzt ja auch gestreut, dass Merz schon so oder so nach der Sommerpause vorhatte, das Kabinett umzubilden und dort auch Patrick Schnieder zu entlassen und man das jetzt halt eben vorgezogen hat. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man in diesem Chaos rund um Verkehrsminister-Neubesetzung dem Friedrich Merz so einen großen Schnitzer anlasten kann oder ob das nicht einfach nur Pech war. Hintergrund dort ist, er hat Patrick Schnieder Bescheid gegeben, dass er bald nicht mehr Verkehrsminister sein wird und hatte wohl am selben Tag mit dem möglichen Nachfolger gesprochen. Und der hatte ihm erst am Telefon zugesagt, der war wohl auf einem Campingplatz, war ja schon Sommerpause.
Genau, Fritz Günzler.
Richtig. Und aber am Telefon hat dem Friedrich Merz auch nicht gereicht. Also wurde der Fritz Günzler nochmal am Campingplatz abgeholt und ins Kanzleramt gefahren. Und dort hat er spätabends nochmal zugesagt. Nur um dann aber am nächsten Morgen um 4 Uhr Friedrich Merz eine SMS zu schreiben, dass er es doch nicht macht, weil er dafür doch fachlich nicht geeignet sei. Und aber beim selben Morgen war ja auch die Pressekonferenz, wo alle Minister bekannt gegeben werden sollten. Und darf man sich natürlich vielleicht schon auch fragen, was hätte dort ein Friedrich Merz anders machen können? Er hat sich den noch ins Kanzleramt fahren lassen. Es wurde ja Auge in Auge quasi versprochen, jo, das machen wir jetzt. Und dann ist er doch noch abgesprungen. Und im politischen Berlin kann man das jetzt ja auch nicht machen, dass du mit jemandem sprichst, ihm sagst, du wirst jetzt Minister und dann hält man das am besten noch eine Woche geheim, damit er sich nochmal dreimal überlegen kann und erst dann verkündet man es, weil das musste natürlich sofort verkündet werden. Und einen Plan B, sich dort dann direkt abzusprechen und den zu fragen, auch schwierig. Und da gab es ja nur 4-5 Stunden, um das alles noch zu klären. Also das ist wirklich unglücklich gelaufen, aber der Rest der Kommunikation, das muss sich, glaube ich, Merz auch ankreiden lassen. Was vor allem viel schlimmer ist, bei all den Fehlern, die jetzt in der Umbesetzung dann doch passiert sind. Es gab ja später auch eine CDU-Vorstandssitzung und da wurde tatsächlich das allererste Mal sehr, sehr offen Kritik auch an Merz geäußert. Und dazu muss man wissen, so eine CDU-Vorstandssitzung, das ist jetzt kein 10 Leute kommen mal zusammen und sprechen sich mal ganz offen aus im Vertrauen, was denn hier wie läuft, sondern das ist eine Riesenrunde, so ein CDU-Bundesvorstand. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, 40 Leute werden das Minimum sein. Und da weiß jeder, alles, was ich jetzt sage, wird an die Presse durchgegeben. Und deswegen wird ein Bundeskanzler dort eigentlich nicht öffentlich kritisiert. Und selbst wenn eine solche öffentliche Kritik kommt, dann wird vorher organisiert, dass Leute den Bundeskanzler dort in dieser Vorstandssitzung auch verteidigen, damit das in der Presse später nicht allzu schlimm aussieht. Das hat Friedrich Merz aber scheinbar nicht gemacht oder es wollte ihn keiner verteidigen in der CDU. Und beides wäre schlimm. Wenn ihn keiner mehr verteidigen möchte in der CDU, ist, glaube ich, klar, warum das nicht dufte ist. Und wenn er es vorher nicht organisiert hat, dass ihn Leute verteidigen, dann muss man leider auch sagen, dann kann er es wohl nicht. Ich war lange einer, der Friedrich Merz eine Chance gegeben hat und gesagt hat, schauen wir mal, vielleicht funktioniert das. Aber die letzten Wochen haben auch mir große Zweifel dran wachsen lassen.
Und dabei geht es, finde ich, gar nicht mal so zentral um die inhaltlichen Fragen, sondern eben genau dieses Thema Kommunikation, Führungsstil, wo immer wieder halt eben Fragen auftreten und jetzt so ja, die große Frage, Konsequenz dieses ganzen Durcheinander jetzt, dieses Chaos, wie lange wird sich Friedrich Merz noch halten? Weil, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, man hat das Gefühl, die Rückendeckung aus der Union, die schwindet. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, ob Merz es überhaupt schafft, diese 4 Jahre durchzustehen.
Ja, also vor dieser Regierungsumbildung wäre ich, glaube ich, noch ziemlich optimistisch gewesen, dass er die 4 Jahre machen wird. Aber tatsächlich gab es ja jetzt sogar schon in mehreren großen deutschen Zeitungen jetzt Andeutungen von CDU-Leuten, die sich noch nicht namentlich nennen lassen wollen, dass man da doch jetzt um eine Umbesetzung nachdenkt. Und stehen jetzt zunächst die Wahlen im Osten an, die alles andere als gut für die CDU verlaufen könnten. Und da haben sich auch schon CDU-Funktionäre damit zitieren lassen in der Zeitung, entweder er geht oder er wird gegangen. Und dass sich dann dort mal 3-4 Landesvorsitzende der CDU zusammensetzen und ihm sagen, du hast unsere Unterstützung nicht mehr, weder auf dem Parteivorsitz noch was das Kanzleramt angeht. Und dann könnte es für Friedrich Merz sehr, sehr schwierig werden. Ich glaube übrigens, dass das ein Grund ist, warum jetzt wieder die Diskussion mit der Rente um die 63 aufgemacht wird, weil die Autorität von Friedrich Merz jetzt schwindet. Das heißt, diese ganzen persönlichen Probleme haben auch Auswirkungen auf das Inhaltliche. Und ich glaube, Friedrich Merz und Vertraute müssen sich auch jetzt richtig Gedanken machen, wie er die nächsten 2-3 Jahre im Kanzleramt noch hinbekommt.
Jetzt wollen wir uns einen kurzen Moment Zeit nehmen und 20 Jahre in die Vergangenheit reisen. Wir stellen uns die Frage, wie sah die Welt denn im Juli 2006 aus? Italien gewinnt die Fußball-WM hier in Deutschland. Das Sommermärchen. Danach wird Joachim Löw neuer Fußballnationaltrainer. In Tschechien werden Lebenspartnerschaften homosexueller Paare erlaubt. Das Space Shuttle Discovery startet auf seine Mission zur internationalen Raumstation. In Deutschland kündigt Verbraucherschutzminister Horst Seehofer, man erinnert sich dann sicher an ihn, für 2007 ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen an. Und der Libanon-Krieg beginnt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Die Sorge vor wachsenden geopolitischen Risiken dadurch treibt den Ölpreis auf neue Rekordstände von damals $75.7 pro Barrel. Aktuell liegen wir da jetzt heutzutage bei etwa $88 pro Barrel, weil wir ja gerade auch eine Krise haben in diesem Bereich. Und da kommt mir zumindest so ein bisschen das Gefühl, so unähnlich ist die Welt von damals der Welt von heute doch gar nicht.
Ja, das Gefühl könnte man kriegen. Nur ist zum Italien nicht mehr Weltmeister geworden. Also die haben nicht mal an der Weltmeisterschaft teilgenommen.
Genau. Italien nicht mal mitgespielt. Wir machen weiter mit dem Juli 2026 und zwar gab es da noch den Parteitag der AfD Anfang Juli in Erfurt. Hier wurden Alice Weidel und Tino Chrupalla als Parteivorsitzende wiedergewählt. Weidel konnte ihr Ergebnis deutlich verbessern, Chrupalla büßte ein paar Stimmen ein. Gegenkandidaten gab es keine. Weidel konnte zudem ihre Vertrauten im Vorstand auch weiter ausbauen und auch Björn Höcke aus Thüringen, der ist ja den meisten, denke ich mal, ein Begriff, konnte seine Vertrauten im Vorstand ausbauen. Chrupalla betonte bei seiner Bewerbungsrede nochmal den Machtanspruch der AfD. Zitat, wir wollen regieren. Man sei zu einer Volkspartei gewachsen, dass man Oppositionsarbeit beherrsche, habe man bewiesen. Zitat, und wir werden regieren, zuerst in einem Land, dann im Bund. Hiergegen haben etwa 30.000 Menschen protestiert. Daniel, gab es beim Parteitag der AfD für dich wirkliche Überraschungen oder eher alles so wie erwartet?
Ich glaube, die größte Überraschung bei dem Parteitag war, dass die Demonstration oder die Blockade der Demonstranten nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Was ich ehrlich gesagt sogar auch gut finde, da hat die Polizei gute Arbeit geleistet. So ein Parteitag sollte stattfinden können, egal was man jetzt davon hält oder auch nicht, was dort besprochen wird. Das ist ein demokratisches Recht, so einen Parteitag wahrnehmen zu können. Die Demonstranten hatten sich ja vorgenommen, die Halle dort zu blockieren. Die meisten Delegierten sind aber den Abend schon vorher angereist und die Polizei hatte dann die AfD-Delegierten schon um 3 oder 4 Uhr morgens im Bus dann in diese Halle gefahren, damit die dann um 9 oder 10 Uhr starten konnten. Das war, glaube ich, die größte Überraschung. Und ansonsten muss man leider sagen, dass dieser Chaoshaufen AfD, wie es früher war, doch mittlerweile sehr gut durchorganisierte Parteitage abhält und auch eine ordentliche Show dabei liefert und versteht, dass es dort Zeitungsberichte, Social-Media-Beiträge und Fernsehbeiträge gibt, die gut aussehen müssen. Und das bekommt die AfD als Partei, glaube ich, gerade sogar mit am besten hin, weil alle internen Streitigkeiten auch intern bleiben. Man hat so ein bisschen jetzt mitbekommen, dass sich Weidel und Chrupalla eigentlich nicht mögen, aber ich glaube, dafür muss man schon ein bisschen Politik-Nerd sein, um sich da überall eingelesen zu haben. Und nach außen sieht das erstmal alles wie Friede, Freude, Eierkuchen aus. Und so will man das ja eigentlich auch haben, wenn man gute Prozente sammeln möchte.
Am 6. September finden ja die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt statt, die hast du gerade eben schon mal angesprochen. Stand jetzt hat da die AfD in Umfragen 41% der Stimmen, die Union auf Platz 2 mit nur 24%. Daniel, glaubst du denn, dass die AfD es in Sachsen-Anhalt in die Regierung schaffen wird?
Das könnte sogar tatsächlich sehr gut sein. Tatsächlich bereiten die sich ja jetzt ja auch schon seit mehreren Monaten intensiv darauf vor. Spannend wird ja, ob sie die absolute Mehrheit erreichen. Aktuell haben sie 41% in den Umfragen. Man braucht ja nicht 51% für diese absolute Mehrheit, sondern da reichen auch mal 44% oder 45%. Das hängt sehr davon ab, welche Parteien sonst noch in den Landtag kommen. Wenn da, ich sag mal, 3 Parteien jetzt unter die 5%-Hürde fallen, dann braucht man deutlich weniger als diese 50% für die absolute Mehrheit. Und das ist ziemlich knapp bei der AfD. Die Frage ist natürlich aber, was ist, wenn sie nicht die absolute Mehrheit erreichen? Wie geht es dann weiter? Und das wird, glaube ich, auch für die CDU eine sehr, sehr, sehr schwierige Debatte werden, weil sie sich natürlich dann mit den Linken zusammentun müssten, um keine Mehrheit mit der AfD in Kauf zu nehmen. Aber auch eine Mehrheit mit den Linken wird den CDU und den CDU-Wählern nicht wirklich schmecken und auch wieder mehrere Wähler in die Hände der AfD treiben. Das ist ein Riesendilemma, vor dem sie dort in Sachsen-Anhalt und sicherlich auch in anderen Ländern demnächst stehen werden. Und ein anderes Szenario, was ja jetzt ja auch immer wieder schon debattiert wurde, ist, dass die AfD versuchen wird, wenn ihnen wenige Sitze zur Mehrheit fehlen, vielleicht einzelne CDU-Abgeordnete abzuwerben, um so dann eine Mehrheit im Landtag zu bekommen. Also ich glaube, da wird noch nicht alles mit dem Wahltermin entschieden sein, außer die AfD hat natürlich die absolute Mehrheit. Und danach wird man mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate, gespannt auf Sachsen-Anhalt blicken müssen.
Ein weiteres Ereignis, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist der Anschlag beim Berliner CSD. Daniel, möchtest du da nochmal berichten? Die meisten haben das ja mitbekommen, was da passiert ist.
Ja, leider ein sehr, sehr trauriger Anlass. Nochmal für eine neue Nachricht, aber da ist ein Attentäter in den CSD reingefahren mit einem vorher gemieteten Wagen wohl. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen und 29 wurden schwer verletzt. Der Attentäter ist auch nochmal aus dem Auto dann rausgesprungen und hat dann eben auch mit Messer oder zumindest Stichwaffen ist dann auch nochmal hinterhergerannt und so sind die Zahlen der Verletzten dann auch zustande gekommen. er ist relativ schnell danach, also der mutmaßliche Täter, gefasst und dann auch beim Zugriff getötet worden, weil er einen Polizisten wohl mit einem Messer angegriffen hat. Die Ermittlungen laufen jetzt noch weiter, ob es ein Einzeltäter war oder ob da nicht vielleicht doch noch jemand anderes hinter ist. Aber die große Debatte für die Politik ist natürlich, das war jemand, der Polizei bekannt war. Und nicht nur irgendwie als Taschendieb oder ähnliches, sondern der wurde tatsächlich als Gefährder gelistet bei der Polizei. Und das sind nun wirklich nicht viele. Und trotzdem hat die Polizei diesen Anschlag nicht vermocht zu verhindern. Und das wirft natürlich jetzt auch Fragen auf, wie wir in Zukunft mit gelisteten Gefährdern umgehen wollen in diesem Land.
Ein Vorwurf, der dazu noch aus der queeren Community kommt, ist quasi, dass ja queere Menschen weiterhin in Deutschland teils sehr unsicher leben können oder halt Gefahren ausgesetzt sind. Und gleichzeitig, so der Kritikpunkt, wirkt aktuell bei queeren Projekten eben gestrichen, was Finanzmittel angeht, beispielsweise von Familienministerin Prien. Und da gibt es dann eben auch noch eine Debatte, wie schützen wir queeres Leben in Deutschland? Und wo wir schon bei Familienministerin Prien sind, geplant sind aus ihrem Ministerium Änderungen beim Elterngeld und beim Unterhaltvorschuss. Das Elterngeld, das wird ja derzeit 14 Monate lang gezahlt und es soll jetzt nur noch 12 Monate lang gezahlt werden. 6 Monate können die Eltern zwischen sich aufteilen, so wie sie eben möchten. 3 Monate sind aber für jedes Elternteil reserviert. Also ne, der Vater macht 3 Monate, die Mutter macht 3 Monate und die restlichen 6 können die irgendwie aufteilen, aber es kann nicht einer alle 12 machen. Das macht dann eben insgesamt diese 12 Monate. Und warum macht Prien das? Es gibt eben eine milliardenschwere Finanzierungslücke im Haushalt für 2027, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Und Prien muss eben, so die Vorgabe, 500 Millionen Euro einsparen und das Elterngeld ist nun mal der größte Ausgabenposten. Das zweite Thema ist dieser Unterhaltsvorschuss, wem das nicht sagt. Es gibt ja die Konstellation, dass ein Elternteil keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlen kann, beispielsweise aus finanziellen Gründen, dann springt der Staat ein. Laut Familienministerin sind diese Kosten aber zu hoch und dieser Vorschuss soll bald nur noch für Kinder bis zum 15. Lebensjahr gewährt werden, aber auch das bisher nur Pläne. Daniel, dann gab es eben diesen Haushaltsentwurf für 2027, wo ordentliche neue Schulden drinstehen. Was sagst du dazu?
Ich glaube, wir werden da über die ein oder andere Einsparung weiterreden müssen. Und das wird auch weiter zu schwierigen Debatten führen, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Elterngeld oder Vorschuss für den Unterhalt. Das sind natürlich alles Leistungen, wo man nicht unbedingt gerne kürzen möchte. Aber wir müssen uns schon fragen, wie geben wir eigentlich welchen Euro aus? Und wir müssen, glaube ich, jeden Euro der nächste auch nochmal zweimal umdrehen, ob wir ihn wirklich so ausgeben wollen. Das große Sondervermögen, was ja jetzt auch für Infrastruktur nochmal rausgegeben wurde, und ja auch die unbegrenzte Schuldenaufnahme zur Verteidigung, so richtig sie auch halte, strapazieren den Haushalt natürlich enorm. Und die Frage ist, wie man das später wieder zurückzahlen möchte. Alleine wenn man nur diese beiden Sondervermögen nimmt, wären wir ja schon bei 200 Milliarden Euro mehr Neuverschuldung pro Jahr in dieser Legislaturperiode. Und wie das später zurückgezahlt werden soll, weiß ehrlich gesagt noch keiner so richtig. Aber die viel wichtigere Frage ist ja auch, was für ein Signal sendet das nach Europa? Denn Deutschland ist noch mit einer der diszipliniertesten Länder, was das Thema Verschulden angeht. Wir können es uns jetzt leisten, nochmal uns mehr zu verschulden, weil wir bisher relativ wenig Schulden hatten. Das gilt für den Rest Europas aber nicht. Und wenn die sich jetzt auch demnächst wieder mehr Schulden mit rausnehmen, dann könnte es für uns in Europa schwierig werden.
Dazu sind noch geplant auch so ein paar kleinere neue Steuern, die so ein bisschen ja Lücken auch decken sollen. Zum einen die Einführung einer Plastiksteuer, die soll ab 2027 etwa 1 Milliarde Euro einbringen und eben die Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer, das sollen nochmal so 1,2 Milliarden Euro sein und auch eine Zuckersteuer ist noch in Planung. Merz hatte ja zu Anfang die Regierung auch darüber gesprochen, dass er eigentlich ja die Schuldenbremse reformieren möchte, das Ganze nochmal umbauen möchte. Glaubst du, das wird noch passieren?
Nee, das wird sehr wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und da hat sich tatsächlich Merz selber auch schon zu geäußert. Im Koalitionsvertrag wurde es festgehalten, dass es dort eine Kommission geben soll, die sich zum Thema Schuldenbremse auch nochmal über mögliche Reformen verständigen soll. Also genauso wie bei der Rente. Nur bei der Rente hat man 33 Punkte gefunden, wie man das machen soll. Bei der Kommission für die Schuldenbremse sah das etwas anders aus. Da sind die beiden Denkrichtungen aufeinander gestoßen. Einmal mehr Schulden, um mehr investieren zu können. Und die andere, dass man eben disziplinierter mit dem Geld umgehen muss, um in Zukunft nicht zu viel Schulden zurückzahlen zu müssen. Und Merz hat sich mittlerweile da auch tatsächlich öffentlich geäußert und auch entgegen dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, gesagt, dass er sich eine Reform der Schuldenbremse so nicht mehr vorstellen kann.
Wir kommen jetzt noch zu ein paar Short News, die sich im Juli ereignet haben. Zum einen haben wir ja sicherlich viel mitbekommen, dass Donald Trump sich in die Fußball-WM eingemischt hat. Dann hat Spanien gewonnen. Trump wurde ausgebuht. Für Deutschland ist es so, dass Julian Nagelsmann als Nationaltrainer zurückgetreten ist und Jürgen Klopp jetzt den Job übernommen hat. Dann gab es ja den Versuch von FIFA-Präsident Infantino, noch mehr Geld aus der FIFA rauszuholen, musste dann aber zurückrudern, weil nahezu alle Fußballverbände das Ganze abgelehnt haben. Taylor Swift hat in New York geheiratet. Glückwunsch dazu. Die Flutkatastrophe hat sich zum 5. Mal gejährt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu unter anderem im Landtag in NRW eine Rede gehalten. Tatsächlich war ich zufälligerweise da gerade auch im Landtag und bin so an Steinmeier und Wüst, wie sie da beide standen, vorbeigegangen. An dem Tag waren es 33 Grad, glaube ich. Ich hatte mich entschieden, ich ziehe doch eine kurze Hose an. Und als ich dann da lang ging und alle nur in schicken Anzügen und ich da, zwar jetzt auch nicht in Jogginghose, aber halt eben in der kurzen Jeans, habe ich mich doch so ein bisschen fehl am Platz geführt.
Ich glaube, eigentlich haben da nur alle, die im Anzug standen, neidisch auf dich geguckt.
Genau, denen waren alle warm. Dann Pogacar gewinnt überraschenderweise zum 5. Mal die Tour de France und The Odyssey von Christopher Nolan in den Kinos. Leute, schaut ihn euch an. Ich kann es sehr empfehlen. Hier wurden wirklich Bilder für die Ewigkeit geschaffen.
Ich war tatsächlich gestern auch drin, muss ich auch sagen. Also ich bin nicht so ein regelmäßiger Kinogänger, aber gestern war ich auch drin. Und ich muss wirklich sagen, den muss man sich angeguckt haben.
Alles klar. Dann wurde Ende Juli noch eine Reform der Energiepolitik im Kabinett beschlossen. Hier wurde lange darüber diskutiert und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat jetzt ja so eine Art Kompromissentwurf vorgelegt und der wurde jetzt eben im Kabinett beschlossen. Kurzfassung hierzu, die Einspeisevergütung für Solaranlagen, die soll gesenkt werden, zumindest bei kleineren Solaranlagen. Also eben den Strom, den man mit seiner Anlage nicht selbst verbraucht, sondern ins Netz einspeist. Dafür gab es bisher Geld und da soll es jetzt eben weniger Geld geben und die Betreiber der Anlagen sollen das an Strom, was sie einspeisen, selbst vermarkten. Jetzt gibt es hier allerdings noch nicht so einen wirklichen Mechanismus, wie diese Vermarktung aussehen könnte. Deswegen gibt es auch hier erstmal eine Übergangsregelung und die soll es zumindest geben. Die Ausbauziele für Wind und Solar sollen weiter bestehen bleiben, allerdings sollen die verbindlichen jährlichen Zwischenziele abgeschafft werden. Dann ein großes Thema in diesem Entwurf und in der Diskussion war der sogenannte Redispatch-Vorbehalt. Um das noch kurz zu erklären, wir haben aktuell die Situation, dass Wind- und Solaranlagen oft mehr Strom produzieren, als das Netz gerade aufnehmen kann, weil wir zum einen noch da Probleme in der Infrastruktur haben und zum anderen es an Stromspeichern mangelt. Andere Länder haben beim Ausbau von PV und Wind auch flächendeckend viel mehr an Stromspeichern, beispielsweise an Batteriespeichern hinzugebaut. Das ist hier noch so ein bisschen, das hinkt noch so ein bisschen hinterher. Da haben wir noch nicht so viel und deswegen haben wir oft das Problem, dass diese Anlagen eben gedrosselt oder abgeschaltet werden müssen, weil sie sonst das Netz überladen würden. Und hierfür werden Betreiber aktuell noch finanziell entschädigt. Diese Entschädigungen sollten zuerst sehr stark gekürzt werden. Jetzt werden sie nur noch so ein bisschen gekürzt. Und da lässt sich dann so ein bisschen das Fazit ziehen aus diesem Entwurf, dass es zwar kleine Einschnitte für Solar- und Windbetreiber gibt, aber eben nicht so massiv wie von Umweltverbänden und eben von der Solar- und Windindustrie gefürchtet. Dann haben wir eben viel über Personaländerungen gesprochen. Was sagst du denn zur Akte Kai Wegner?
Ja, bei der CDU ist momentan ordentlich was los, das kann man vielleicht sagen. Kai Wegner ist ja berühmt-berüchtigt geworden durch sein Tennismatch, während Stromausfall in größten Teilen Berlins war. Kai Wegner ist der regierende Bürgermeister in Berlin. Und dass der Tennis gespielt hat, während alle anderen im Dunkeln saßen, kam jetzt nicht so wirklich dufte an, um es mal vielleicht lieb auszudrücken. Wie es aber so häufig ist in solchen Affären, stolpern Politiker meistens nicht über den Fehler, den sie selber gemacht haben, sondern wie sie diesen Fehler wieder erklären wollen. Kai Wegner hatte erst gesagt, dass er sich den ganzen Tag mit dem Stromausfall beschäftigt hat. Dann kam dieses Tennismatch oder diese eine Stunde Tennistraining raus. Dann hat er gesagt, dass er den ganzen Tag im Büro seit 8 Uhr gewesen wäre und rumtelefoniert hätte. Und das ist jetzt vor kurzem auch rausgekommen, dass das auch nicht gestimmt hat, dass er tatsächlich keine Anrufe getätigt hat an dem Tag, als in Berlin der Strom ausgefallen ist. Und obwohl er schon als Spitzenkandidat für die CDU Berlin in der jetzt bald anstehenden Wahl in Berlin nominiert war, hat er jetzt wieder zurückgezogen. Und es ist klar, die CDU Berlin wird jetzt kurzfristig, wenige Wochen vor der Wahl, mit einem neuen Spitzenkandidaten in die Wahl in Berlin reinvergehen.
Daniel, was bedeutet für dich der Satz, nur Ja heißt Ja?
Eigentlich ist das ja erstmal sehr eingängig. Nur Ja heißt Ja. Es geht da vor allem um Änderungen, mögliche Änderungen im Sexualstrafrecht. Das unschöne Thema ist das Thema Vergewaltigungen. Bisher gilt in Deutschland das sogenannte Nein heißt Nein. Das heißt, wenn man jemanden der Vergewaltigung überführen möchte, muss bewiesen werden, dass diese Person Nein gesagt hat, sich gewehrt hat oder ähnliches oder es zumindest offensichtlich war, dass sie nicht wollte, um es vielleicht mal ganz vereinfacht auszudrücken. Es gibt aber wohl Fälle, in denen es schwieriger ist, so etwas zu beweisen, weil eben auch unter anderem Opfer in eine Schockstarre kommen können, wenn da sowas passiert, wenn sie vergewaltigt werden und es dann eben auch nicht mehr klar aussprechen können, dass sie nicht wollen und sie auch nicht wehren können. Obwohl man natürlich schon auch sagen kann, also wenn da jemand in Schockstarre verfällt, ist es vielleicht auch naheliegend, dass diese Person das jetzt gerade nicht unbedingt möchte. Aber es gibt nicht wenige, die die Auffassung vertreten, dass eine neue Regelung, die heißt dann nur Ja heißt Ja, dort manche Lücken in der Beweisführung vereinfachen würde. Ich bin tatsächlich lange davon ausgegangen, dass die Beweisführung dadurch auch geändert wird, beziehungsweise wenn man so, ja, doch Beweisführung. Tatsächlich ist das aber nicht so. Vorher musste man, oder jetzt muss man nachweisen, dass man Nein gesagt hat, dass man das nicht wollte, etc. Und demnächst müsste man nachweisen, dass man nicht Ja gesagt hat, dass man nicht zugestimmt hat oder ähnliches. Und das muss auch nicht über einen Vertrag oder so laufen. Das kann ja einfach nur durchs Verhalten passierend quasi Zustimmung. Das soll wohl die Beweisführung bei einigen Dingen vereinfachen. Gibt es auch schon in vielen europäischen Ländern. Die EU will das sogar eigentlich EU-weit sogar haben. Das kann man aber als EU nicht so einfach europaweit durchführen. Es gab aber jetzt tatsächlich eine Initiative der Bundesländer, das in Deutschland einzuführen. Hamburg hatte diese Idee und der Bundesrat hat das jetzt tatsächlich einstimmig beschlossen, dass er gerne nur Ja heißt Ja haben möchte. Die Bundesjustizministerin hat auch schon gesagt, dass sie sich das sehr gut vorstellen kann. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich der Bundestag, wie verhält sich die Bundesregierung dazu?
Wir kommen jetzt noch zu ein paar außenpolitischen News. Zum Anfang einmal noch kurz gesagt, dass natürlich die Kriegssituation, die wir international auch aktuell haben, jetzt hier nicht diskutiert werden, weil es einfach absolut den Rahmen sprengen würde und wir da wirklich sehr viel Zeit noch für bräuchten, das vernünftig auch zu erklären, irgendwie da den aktuellen Stand wiederzugeben. Wir haben uns jetzt mal so ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen ist es so, dass die EU aktuell über einen gemeinsamen Ansatz bei einem Social-Media-Verbot diskutiert und in Frankreich wurde jetzt eben so ein Verbot für unter 15-Jährige eingeführt. Gleichzeitig haben wir jetzt gerade gesehen, dass in Australien, wo ja so ein Verbot schon jetzt seit ein paar Monaten läuft, dass das bisher nicht so wirklich wirksam zu sein scheint. Ist ja aktuell so ein spannender Trend, dass sehr viele Länder Regelungen bei Social Media einführen und da ist noch so ein bisschen die Frage, wo es hingeht und ob das, was aktuell so eingeführt wird, auch wirklich wirksam ist. Dann gibt es in Großbritannien einen neuen Premierminister. Er ist jetzt der siebte Premierminister in nur 10 Jahren. Andy Burnham heißt der Mann von der Labour-Partei. Großbritannien ist halt belastet, vor allem eben durch wirtschaftliche und finanzielle Probleme und hat einen sehr engen Handlungsspielraum. Dann gab es noch ein ziviles Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien, was mich zumindest so ein bisschen hat aufhorchen lassen. Der US-Kongress muss das Ganze zwar noch prüfen, aber schon jetzt warnen manche natürlich, okay, wenn jetzt Urananreicherung in Saudi-Arabien langfristig etabliert wird, dann könnte das natürlich auch der Weg zu einem eigenen Atomwaffenprogramm eröffnen. Andere Staaten könnten nachziehen. Das so ein bisschen die Befürchtungen darum, aber durch ist das Ganze nicht. Wird alles bisher nur diskutiert. Und jetzt noch zuletzt im Juli ist ein neues Recht auf Reparatur in Kraft getreten. Hersteller müssen in der EU Elektrogeräte reparaturfreundlich machen und Ersatzteile bereitstellen. Doch diese neuen Regeln gelten auch nicht für alle Geräte. Umweltschützer sehen das Ganze als Durchbruch. Die Industrie- und Handelskammer hingegen sieht vor allem einen Mehraufwand für die Unternehmen. Dann wollen wir noch so ein bisschen drüber sprechen, was Donald Trump gerade so macht. Es steht ja demnächst in den USA eine Wahl an. Was hat sich Trump da überlegt?
Ja, Trump will es offenkundig einigen Leuten schwieriger machen, demnächst abstimmen zu können. In den USA muss man seine Identität nachweisen können und dass man Staatsbürger ist. Und da gibt es relativ hohe Hürden bei der Registrierung für eine solche Wahl. Nicht so wie in Deutschland, wo man einfach einen Zettel zugeschickt bekommt und danach damit zum Wahllokal stapfen kann. Diese Anforderung will er jetzt wohl nochmal erhöhen, um auf jeden Fall sicherzugehen, dass nur Staatsbürger abstimmen. Andere unken, dass er damit vor allem demokratischen Wählern das Wählen schwieriger machen möchte. Und deswegen gibt es erstmal eine Gerichtsentscheidung tatsächlich auch dagegen, dass das Wahlrecht so nicht geändert werden kann. Donald Trump hat jetzt aber einen Eilantrag beim Supreme Court gestellt, um so möglichst noch die Wahlrechtsänderung vor den Kongresswahlen, die in knapp 3 Monaten stattfinden, durchzubekriegen.
Daniel, was sind Tomahawks?
Tomahawks sind eigentlich Kriegsbeile von Indianern. Aber die Amerikaner haben eine neue Möglichkeit gefunden, wie man Tomahawks einsetzen kann, und zwar als Mittelstreckenraketen. Das sind natürlich dann keine Kriegsbeile mehr, die von Indianern geschmiedet wurden, sondern tatsächlich Raketen. Die sind vor einigen Jahren schon in die deutsche Debatte gekommen, als Olaf Scholz Joe Biden diese Tomahawks aus den Rippen geschnitzt hat. Kurz bevor Joe Biden nämlich seine Präsidentschaft beendet hat, hat Joe Biden Deutschland zugesagt, demnächst Tomahawks in Deutschland zu stationieren. Sinn und Zweck der Geschichte ist es, Russland hat Mittelstreckenraketen, die quer auf Europa wirken können, und die europäischen NATO-Mitglieder haben so etwas nicht. Sie wollen also auch sich gegen Russland verteidigen können und diese Fähigkeitslücke schließen. Das wollten sie mit amerikanischen Tomahawks machen. Nun ist aber Donald Trump Präsident geworden und Donald Trump hat gesagt, nee, ist nicht, ihr kriegt diese Tomahawks nicht mehr. Das hat sich jetzt geändert. Wir bekommen diese Tomahawks jetzt doch. Allerdings müssen wir diese jetzt selber kaufen. Das Positive ist, die Fähigkeitslücke gibt es nun nicht mehr. Die Tomahawks werden bald geliefert und können hier in Deutschland stationiert werden, auch wenn das hier nicht jedem gefällt. Das ist auch nochmal eine Debatte. Die negative Nachricht ist aber, dass wir uns scheinbar eben immer weniger auf unseren so wichtigen Verbündeten, die USA, verlassen können, die jetzt also nicht mehr sagt, wir schließen diese NATO-Fähigkeitslücke in Europa und setzen uns dafür selber ein, sondern die sagen, das ist eure Fähigkeitslücke, ihr müsst dafür Geld bezahlen und wir wollen damit Geld verdienen. Das ist keine gute Nachricht für die zukünftige Verteidigungspolitik hier in Europa, da wir doch leider noch sehr abhängig sind von den USA.
Zum Ende hin habe ich noch 3 Good News mitgebracht, um so ein bisschen was Positives zum Ende zu haben. In mehreren europäischen Regionen wurde eine deutlich bessere Luftqualität gemessen als erwartet. Und zwar hat die EU für 2030 so eine Art saubere Luftqualität Ziel. Und das Ganze wurde bereits jetzt erreicht. Und das halt wirklich deutlich, deutlich vor 2030. Und es zeigt sich auch, dass die Todesereignisse eben durch so Feinpartikel um 57% zurückgegangen sind im Vergleich zum Jahr 2005. Dann, Deutschland gründet so stark wie nie zuvor. Wir haben im Jahr 2026 einen starken Start-up-Boom, gerade so im Bereich KI. Und dann, das fand ich noch ganz interessant, Forschende haben ein günstiges Mittel gegen Mücken entwickelt, also als Alternative zu dem, was es bisher gibt. Und so könnten mehr Menschen international vor Krankheiten wie Malaria geschützt werden. Daniel, zum Abschluss, um das nochmal so ein bisschen auch von dir einzuordnen, was ist denn so dein Top und dein Flop des Monats?
Ja, der Flop des Monats ist, glaube ich, ganz einfach. Das ist Friedrich Merz und die misslungene Kabinettsumbildung. Und der Top des Monats hat sich jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen ereignet. mein lieber FIFA-Chef hat dann doch mal eine auf den Deckel bekommen und wollte jetzt ja eigentlich doch noch mal mehr als nur die Hydration Breaks etc., sondern wollte tatsächlich noch FIFA-WM-Rechte verkaufen. Die UEFA wollte es boykottieren, Nord- und Mittelamerika und die asiatischen Verbände wollten das boykottieren. Und jetzt musste er doch mal einknicken und die WM bleibt hoffentlich erstmal so, wie sie ist. Schauen wir mal, was er sich sonst noch so einfallen lässt. Mhm.
Ja, mein Flop des Monats wäre sicherlich auch die Akte Jens Spahn und der Umbau im Kabinett und was da so abgegangen ist. Mein Top-Moment ist The Odyssey von Christopher Nolan. Damit hatte ich wirklich sehr viel Spaß mit. Und genau, das war's mit dem Juli. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es erst wieder Anfang September. Ich mache jetzt so eine kurze Sommerpause. Ich werde mir auf Korsika die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
Muss auch mal sein.
Und dabei die Odyssee von Homer lesen. Mal schauen, wie ich da so durchkomme. Und Anfang September geht es dann mit dem Thema IT-Sicherheit weiter. Ich habe mir da einen IT-Experten hier ins Studio geholt. Und wir sprechen vor allem darüber, wie wir denn kritische Infrastruktur schützen können. Daniel, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.